Lust auf Bibellesen. Mit dieser Predigtreihe möchte ich Lust auf Bibellesen machen. Das ist so ein Motiv hinter dieser Predigtreihe. So wie es im Psalm 1 steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der Lust hat am Gesetz des Herrn, da steht's. Vielleicht haben manche gedacht, ja, Lust auf Bibel, ist das nur ein bisschen zu salopp. Doch, die Bibel selber sagt, man soll Lust auf Gottes Wort haben. Und die Bibel ist ja heute viel mehr als das Gesetz des Herrn, so wie es damals zur Zeit der Psalmen war. Gesetz des Herrn, das war so ein allgemeiner Begriff für die Tora, für das Wort Gottes, für die damalige Bibel. Heute könnte man sagen, glücklich ist, wer Lust hat an Gottes Wort. Und auch Jesus hat gesagt, glücklich sind alle, die Gottes Wort hören und danach leben. Daher möchte ich Lust machen auf Bibellesen. Dazu biete ich 2 Seminare an, mit denen ich praktische Tipps zum Bibellesen geben möchte. Das erste Seminar ist jetzt bald am 25. März. Da geht es um eine uralte Methode, Bibel zu lesen, mit der man sich der Bibel meditativ nähert. Lectio Divina heißt das oder auch die geistliche Lesung. Das ist eine sehr alte Methode aus der frühen Christenheit und dadurch bekommt man einen ganz anderen Zugang zu Gottes Wort und es kann einem viel tiefer berühren als nur mit dem Kopf. Am 22. April dann gibt es ein weiteres Seminar, da gibt es viele praktische, kreative Tipps zum Bibellesen. Damit möchte ich Lust auf Bibellesen machen, aber es geht jetzt nicht darum, ein neues Hobby euch anzubieten, so nach dem Motto Bibellesen als Hobby entdecken. Nein, die Bibel ist elementar wichtig für unser Leben und darum geht's. Darum ging es auch in der ersten Predigt in dieser Reihe zum Thema mehr als Nahrung für die Seele. Es ist nicht nur so ein bisschen Seelennahrung, sondern die Bibel ist existenziell wichtig für unser Leben. Davon leben wir, von Gottes Wort. In der zweiten Predigt ging es dann um die Wirkung. Das sind einfach nicht nur Worte wie ein Buch, was man so liest, sondern mehr als Worte war das Thema. Gottes Wort hat eine mächtige Wirkung, weil es Worte aus Gottes Welt sind, in unsere Welt hineingesprochen. In der dritten Predigt ging es dann darum, wie man mit diesen Worten leben kann und wie man mit diesen Worten auch Gott selbst mehr erleben kann. Und heute geht es eben, wie schon angeklungen ist, um das Thema Bibel und Gemeinde. Wie kann Gottes Wort in der Gemeinde mehr Raum gewinnen? Und ich fand das einen sehr schönen Einstieg in das Thema anbauen oder ausräumen. Vielleicht ist beides dran, mal vielleicht manches neu sortieren. Und mich hat dazu ein Wort von Paulus inspiriert zu diesem Thema aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, wo Paulus sagt, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das sind ganz praktische Hinweise, wie das Wort Gottes unter uns mehr Raum gewinnen kann. Mir sind dabei sofort 2 Fragen gekommen, nämlich die eine, warum schreibt hier Paulus das Wort des Christus und nicht das Wort Gottes? Und wie macht man das ganz praktisch? Ist es ein Unterschied, Wort Gottes, Wort des Christus? Und wie kann man das in der Gemeinde leben? Wie kann man dem viel Raum geben und einnehmen? Denn diese Aufforderung ist ja nicht an den einzelnen Gläubigen geschrieben, sondern wenn Paulus und die anderen Autoren in der Bibel in den Briefen schreiben, haben sie in der Regel die Gesamtgemeinde als Ganzes im Blick. Von daher bedeutet mehr Raum geben die Gemeindeversammlung. Also das Wort des Christus wohne reichlich in euren Gemeindeversammlungen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig in euren Gemeindeversammlungen. Also immer wir zusammen. Aber warum schreibt Paulus hier vom Wort des Christus? Dazu müssen wir uns die Lebenswelt der ersten Christen und Gemeinden anschauen. Bis vor 300 Jahren etwa konnte man keine eigene Bibel besitzen und zu Hause für sich Bibel lesen, so wie das viele unter uns machen. Trotz Erfindung des Buchdrucks waren Bibeln noch eine lange Zeit sehr teuer, dass sie halt nur wirklich ganz reiche Leute haben konnten oder halt in den Kirchen oder Klöstern. Das heißt, in den ersten 1700 Jahren des Christentums hatten Gläubige keine eigene Bibel. Da wird uns erst einmal bewusst, was für ein Privileg wir haben, dass wir nicht nur eine, sondern einen Schrank voll Bibeln haben können mit unterschiedlichen Übersetzungen. Jetzt könnte man aber auch sagen, naja, wenn das 1700 Jahre gut ging ohne persönliches Bibellesen, brauche ich es ja auch nicht. Das trifft es nicht ganz, weil, oder überhaupt nicht, denn es heißt ja nicht, dass die Gläubigen damals nicht Bibel gelesen hätten. Die haben auch Bibel gelesen, nur ganz anders. Und das finde ich spannend, das mal anzuschauen, wie die damals Bibel gelesen haben. Und ich glaube, das war sogar nachhaltiger und wirkungsvoller als unser Bibellesen, wie wir das manchmal so praktizieren. In den ersten 1700 Jahren konnten Gläubige nur gemeinsam die Bibel lesen oder betrachten. So wie es in der Lectio Divina geschieht, dass man einzelne Worte und Sätze bewegt, meditiert, wiederholt. Und diese Methode stammt eben aus dieser Zeit, aus den ersten Jahrhunderten, wo man einzelne Worte und Satzaussagen immer wieder bewegt und meditiert hat und sich vor Augen gemalt hat. Viele konnten ja gar nicht lesen. Das heißt, sie mussten mit diesen Worten arbeiten. Später gab es in den Kirchen dann Bilder von, an den Wänden von den Geschichten der Bibel oder sogar Bilderbibeln. Das ist auch schon uralt, gibt es nicht erst in der Neuzeit diese Bilderbibeln, sondern das gab es damals schon für die Leute, die nicht lesen konnten, dass man die Bilder angeschaut hat. Das heißt, die ersten Christen oder in diesen ersten Jahrhunderten haben die Leute gemeinsam Gottes Wort gehört in der Versammlung, teilweise auswendig gelernt, wiederholt, darüber gesprochen, reflektiert, so wie es Paulus hier schreibt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das war eine Interaktion. Aber warum schreibt hier Paulus nicht vom Wort Gottes oder von der Schrift? Das ist auch ein gängiger Begriff in den neuen testamentlichen Briefen. Wenn die Bibel gemeint ist, dann sagt man die Schrift. Die Schrift, das war das Alte Testament, das war die Bibel der damaligen Zeit. Das Neue Testament, wie wir es kennen, gab es ja zu dieser Zeit noch gar nicht. Das heißt, für die Christen des ersten Jahrhunderts vor allem war das Alte Testament die Schrift. Wobei es nicht heißt, dass in jeder Gemeinde ein komplettes Altes Testament vorgelegen hat. Vielleicht nur teilweise Schriften aus dem Alten Testament. Und vielleicht hatten die Kolosse überhaupt kein Altes Testament. Wir wissen es nicht. Was es gab in den ersten Gemeinden, die Briefe der Apostel, die wurden hin und her ausgetauscht in den Gemeinden. So schreibt Paulus zum Beispiel am Ende des Kolosserbriefes: Wenn ihr diesen Brief gelesen habt, gebt ihn an die Gemeinde in Laodicea weiter, das war die Nachbargemeinde, damit auch sie ihn lesen kann, und lest auch den Brief, den ich an sie geschrieben habe. Welch spannend, was war der Laodicea-Brief? Der ist leider verloren gegangen. Also die haben sich diese Briefe ausgetauscht, abgeschrieben, verteilt in den Gemeinden. Neben diesen Briefen der Apostel waren auch Sammlungen der Apostel mit Worten von Jesus im Umlauf. Es gibt diese Spruchquelle, wo man also Worte von Jesus gesammelt hat und die wurden dann verbreitet. Also einzelne Jesus-Worte und natürlich Geschichten von Jesus. Die hatte man auch immer weiter erzählt. Paulus könnte also damit das meinen, wenn er sagt, lasst die Worte von Jesus in euch Raum gewinnen, diese Worte, die überliefert sind, und lasst diese Geschichten von Jesus, die ihr euch erzählt, immer mehr Raum einnehmen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten keine Bibeln. Wir würden also die Worte von Jesus nur hören, immer wieder im Gottesdienst und dann darüber reden, damit wir es vertiefen. Also nicht nur frontal, sondern dass wir darüber sprechen. Wir würden die Geschichten so hören, wie es jetzt im Kindergottesdienst und die Kinder hören oder wie man in der Jungschar die Geschichten hört. In Missionsgemeinden, wo Menschen nicht lesen können oder wo es keine Bibel in der Muttersprache gibt, da werden die Geschichten einfach immer wieder erzählt, um sie so sich einzuprägen. Und da gibt es interessante Methoden. Ich habe das einmal miterlebt. Ich kenne sie leider nicht mehr im Detail, diese Methode. Wie man also durch Erzählen dieser Geschichte und Wiederholen und gemeinsam Wiederholen sich diese Geschichten sehr, sehr gut einprägen kann. Und dadurch dringen diese Geschichten viel tiefer ein, als wenn man sie nur mal eben so hört. Wenn man sie miteinander interaktiv durchlebt, diese Geschichte. Bibliodrama ist auch so eine Methode, wo man viel tiefer in einen Bibeltext eintaucht und das erlebt sozusagen, was da passiert. Und so oder ähnlich muss das in den frühchristlichen Gemeinden gewesen sein. Die Worte von Jesus wurden durch Wiederholung auswendig gelernt und eingeprägt. Und dann hat man sich in den Versammlungen darüber ausgetauscht und gesagt, was heißt das denn jetzt für uns ganz konkret? Und das hat durchaus Vorteil, finde ich, die uns verloren gegangen sind. Wir verlassen uns auf unsere gedruckten Bibeln, auf eine elektronische Bibel, kann man schnell nachschlagen, Stichwort Konkordanz, zack, ist es da. Das ist einerseits ein Vorteil, aber andererseits auch ein Verlust, weil wir es nicht mehr so tief lesen. Und vor allem, was machen wir, wenn wir keine Bibeln mehr haben, wenn Bibeln verboten sind? Wir können von den frühen Christen lernen oder auch von Gemeinden in Missionsländern oder auch in der Verfolgungssituation, die sich einen Schatz von Jesus-Worten einprägen, weil sie das brauchen. Und ich glaube, wir brauchen so einen Schatz an Jesus-Worten, die in uns ganz tief verankert sind. Zum Überleben in persönlichen Lebenskrisen. Was ist, wenn du plötzlich im Krankenhaus aufwachst und durch einen Unfall eingeliefert wurdest, hast du nicht die Bibel dabei, dann ist es gut, eigene Worte, Worte von Jesus im Kopf zu haben. Auch in unseren schwierigen Zeiten, die wir zurzeit erleben. Und vielleicht ist das ja erst der Anfang, was da gerade alles so abgeht. Was kann uns da Orientierung und Hoffnung geben, wenn wir einen Schatz an Jesus-Worten in uns tragen? Wenn wir die Geschichten von Jesus präsent haben oder zum Beispiel die Bergpredigt, Seligpreisungen. Was steht da alles drin, was uns jetzt helfen kann in unseren Situationen? Oder denken wir mal die Endzeitrede. Es schadet nicht, sich zum Beispiel Markus 13, so eine Rede mal auswendig zu lernen, mit diesen Aussagen, wo Jesus sagt, und wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Rettung naht. Also Kopf hoch, wenn du das alles siehst in den Nachrichten, dann kann das sofort anklingen. Ja, Jesus hat gesagt, wenn du das siehst, dann heb deinen Kopf, sei nicht niedergedrückt, weil die Rettung naht, die Erlösung naht. So können Worte von Jesus in schwierigen Zeiten in uns ein Schatz sein, der uns Kraft gibt zum Durchhalten. Und wir tun gut daran, auch wirklich so einen Schatz uns anzueignen, indem wir eben das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, indem wir uns gegenseitig in aller Weisheit lehren und ermahnen mit diesen Worten. Also indem wir gemeinsam über diese Worte nachdenken und fragen, was hat das jetzt für diese ganz konkrete Situation zu bedeuten? Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus der grammatikalischen Form dieser Aussage. Wörtlich könnte man übersetzen, lasst das von Christus ausgehende Wort reichlich unter euch wohnen. Also es wird extra betont in dieser Genitivform, das geht von Christus aus. Es sind nicht nur Worte von Jesus, sondern die gehen von ihm aus, die in unsere Zeit hineingehen. Petrus und die anderen Jünger hatten das ziemlich schnell erkannt, weil sie gesagt haben, Herr, wohin sollten wir gehen? Von dir gehen Worte des Lebens aus. Du hast Worte ewigen Lebens, von dir geht Ewiges aus. Es sind also Worte in unserer Zeit, die Ewigkeitswert haben, die ewiges Leben vermitteln und die auch unsere Zeit überdauern. Jesus hat gesagt, meine Worte werden nie vergehen. Die sind also über die Zeit hinaus. Und diese Worte sind wirksam, sagt Jesus. Darum ging es in der zweiten Predigt. Sie haben lebensverändernde Wirkung. Das wird auch aus dem Zusammenhang deutlich in diesem Brief. Paulus schreibt diesen Brief in Kapitel 3 oder ab Kapitel 3 vom neuen Menschen. Und zu diesem neuen Menschen, zu diesem neuen Leben mit Jesus, gehören eben auch diese Worte von Jesus. Das heißt, das neue Leben, dieses neue Auferstehungsleben, das wir durch Christus bekommen haben, gewinnt Gestalt in uns, indem die Worte in uns anfangen zu wirken. Kapitel 3, Vers 1 schreibt Paulus, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Also wir sind zu einem neuen Leben auferweckt worden und jetzt sollen wir Christus suchen und uns auf ihn ausrichten. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Ja, wie macht man das? Wie bedenkt man das Himmlische? Indem man die Worte von Jesus bedenkt. Darum geht es, das meint Paulus. Indem man sich darüber austauscht. Vers 4 schreibt er weiter, wenn Christus euer Leben einmal sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Paulus sagt damit, Christus wird sichtbar in euch. Das heißt, in uns ist Christus verborgen. Und eines Tages wird man sehen, was in uns verborgen ist. Wie ist Jesus in uns drin? Natürlich durch seinen Heiligen Geist, aber auch mit seinen Worten. Das heißt, Paulus sagt, oder geht davon aus, dass die Worte von Jesus in uns drin sind und das wird einmal sichtbar werden. Worte, die uns prägen, die unser Leben prägen und verändern. Und davon schreibt dann Paulus weiter, was passiert, wenn wir diese Worte in uns wirken lassen. Verse 12 bis 15. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Das sind Eigenschaften von Jesus. So war Jesus. Und das anzuschauen in seinem Wort, das macht uns zu solchen Menschen. Je mehr wir diese Worte anschauen, das ging es ja auch in einer Predigtreihe letztes Jahr drum, werden wie er. Wir werden wie er, wenn wir ihn, wenn wir seine Worte anschauen, sein Wesen, seine Art, wie er gelebt hat in den Geschichten, dann werden wir freundlich, demütig, sanftmütig, geduldig. Auch das Folgende passiert, wenn diese Worte in uns wirken. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Und daran folgt unmittelbar diese Aufforderung, die eigentlich das Ganze meint, oder wie das Ganze entstehen kann. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wenn das Wort von Christus in uns lebt und Raum gewinnt, in unseren Versammlungen, in unserer Gemeinde, dann nimmt der neue Mensch mehr und mehr Gestalt an, so wie er hier beschrieben wird. Die Worte von Jesus bewirken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Vor allem, wenn diese Worte gemeinsam gehört werden, wenn sie gemeinsam diskutiert und bewegt werden. Paulus spricht hier ja die versammelte Gemeinde an, in der das Wort Gottes Raum gewinnen soll. Er sagt, wir sind von Gott erwählte, heilige und geliebte, Vers 12. Und wenn wir seinen Worten in unseren Treffen mehr Raum geben, wenn wir diese Worte gemeinsam hören und darüber nachdenken, uns darüber austauschen, dann werden Mitleid und Erbarmen wachsen unter uns. Wir werden freundlicher, demütiger, sanftmütiger, geduldiger. Wir werden nachsichtiger mit den Fehlern der anderen umgehen und wir werden einander vergeben. Weil uns in diesen Worten bewusst wird, schreibt Paulus, dass Christus uns vergeben hat. Da lesen wir es dann. Und wenn wir das lesen, dass er uns vergeben hat, dann müssen wir sagen, ja Freunde, dann müssen wir uns auch einander vergeben. Das geht gar nicht anders. Und das ist ein Unterschied, ob ich das für mich zu Hause lese und denke, ja stimmt, er hat mir vergeben, muss ich jetzt auch vergeben. Oder ich lese es gemeinsam mit Leuten, denen ich vergeben muss oder die mir vergeben müssen. Oder wenn wir uns das gegenseitig zusprechen. Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Ich brauche das Gegenüber, der mir das zusagt. Dir ist vergeben. Und das geschieht halt, wenn man das gemeinsam liest und nicht nur für sich alleine. Wenn wir diesen Worten mehr Raum geben unter uns, werden Friede und Freude wachsen und Liebe unter uns. Und gesamt könnte man sagen, wenn die Worte von Jesus in uns mehr Raum gewinnen, in unserer Gemeinde, dann verliert das alte, zerstörerische, negative Wesen seine Macht. Und Gottes Weisheit und Gottes Verhalten, Gottes Weisheit wird unser Verhalten bestimmen. Das geschieht natürlich auch, wenn man zu Hause das Wort Gottes bedenkt. Aber die Wirkung, wenn man es gemeinsam bedenkt, finde ich, ist größer, als wenn man es nur alleine liest. Dann kann sich eine noch stärkere Wirkung entfalten. Bevor wir jetzt darüber nachdenken, wie kann das praktisch ausschauen, noch eine kurze Beobachtung zu diesem Wort des Christus. War ja die Frage, warum steht hier nicht die Schrift oder das Wort Gottes, sondern das Wort des Christus. Ich glaube, natürlich ist das Alte Testament auch gemeint. Weil Jesus selber sagt ja, die Schrift, also das Alte Testament, zeugt von mir. Und man findet Jesus natürlich im Alten Testament und an viel mehr Stellen, als man denkt, ist Jesus im Alten Testament. Von daher ist auch das Alte Testament das Wort von Christus. Dürfen wir also komplett nicht sagen, jetzt dürfen wir nur noch Neues Testament lesen. Nein, nein. Aber diese Worte von Jesus, das glaube ich, das meint schon auch Paulus, die haben schon mal eine ganz andere Kraft und Wirkung und die Geschichten von Jesus. Und da gibt es ja auch einen guten Tipp von jemandem, der gesagt hat, lies jeden Tag einen kurzen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Das wird was verändern in dir. Eine Geschichte von Jesus oder ein Wort von Jesus. Wie kann das jetzt ganz praktisch ausschauen? Interessant ist, dass Paulus eben nicht die Gläubigen auffordert, lest zu Hause oft eure Bibel oder fleißig oder regelmäßig oder viel. Das ist nicht verkehrt, das ist sogar gut, wenn wir zu Hause Bibel lesen. Aber wir erinnern uns, die hatten ja gar keine Bibeln zu Hause, die sie lesen konnten. Paulus fordert die Christen auch nicht auf, treu jeden Sonntag eine Predigt zu hören. Und wenn du nicht vor Ort bist, dann zieh dir im Internet eine Predigt rein. Darum geht es auch nicht, dass wir regelmäßig Predigt hören. Paulus fordert die Gläubigen hier auf, sich das Wort Gottes gegenseitig zu sagen. Also nicht passiv drin zu sitzen und hören, sondern gegenseitig das zu sagen. Die Versammlungen der frühen Christen waren anders als unsere. Das sah nicht so aus wie hier jetzt mit Kanzel und Publikum, sondern das war interaktiv. Wir einen kleinen Eindruck bekommen wir aus dem ersten Korintherbrief. Schreibt Paulus, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Also wenn wir das leben würden, dann müsste hier ständig Wechsel stattfinden. Der eine kommt, sagt, ich habe einen Psalm, ich habe eine Lehre, ich habe eine Offenbarung, ich habe ein Sprachengebet, ich habe eine Auslegung. Das ist eigentlich neutestamentlicher Gottesdienst. Wobei die das gar nicht Gottesdienst nannten, sondern Versammlung. Sie haben sich versammelt. Das ist ein Unterschied. Und da waren alle beteiligt in diesen Versammlungen. So wie es Paulus schreibt, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wir können jetzt das nicht nachmachen, einfach so kopieren, wie es damals war, aber wir können davon lernen und überlegen, wie kann man das jetzt für unsere Situation in unserer Zeit anwenden und leben. Also ein Gottesdienst mit Predigt, so wie wir das kennen, das war nicht die Regel damals. Es gab besondere Versammlungen, wenn Apostel oder Reiseprediger in eine Gemeinde gekommen sind. Dann haben sie gelehrt. Da gibt es eine Geschichte von Paulus, wo er auch mal sehr, sehr lange gelehrt hat, bis spät in die Nacht. Und einer saß auf dem Fenster und der ist dann eingeschlafen und aus dem Fenster rausgekippt und runtergefallen. Paulus musste den dann wiederbeleben. Also das ist so ein Beispiel, da kommt ein Apostel und der lehrt dann wirklich sehr lange. Aber ich glaube, da haben sie auch nicht nur einfach zugehört, sondern da haben sie auch drüber gesprochen und das vertieft. Lehre war also sehr wichtig, das lesen wir schon am Anfang in der Apostelgeschichte. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und so zogen Apostel durch die Gemeinden und haben gelehrt. Das war ganz wichtig, dass die Gemeinden ein Fundament von Lehre bekommen. Und da haben sie dann eben diese Worte von Jesus gelehrt und die Geschichten von Jesus erzählt. Das waren ja teilweise noch Augenzeugen. Und dann gab es die normalen wöchentlichen Versammlungen. Aber da gab es eben nicht die Predigt, wie wir das kennen, sondern das, was Paulus hier schreibt. Sie haben sich gegenseitig in Weisheit gelehrt und ermahnt mit dem Wort von Christus. Und da beschreibt Paulus eigentlich genau das, was in unseren Kleingruppen und Bibelgesprächskreisen stattfindet. Da können wir nämlich gegenseitig das Wort von Christus lehren und uns ermahnen. Unsere sonntäglichen Gottesdienste entsprechen eigentlich mehr der Lehrveranstaltung, wenn so ein Apostel mal gekommen ist. Aber da wurde auch nicht nur gelehrt, da wurde auch mal evangelisiert. Das gehörte auch dazu. Das heißt, es gab eigentlich zwei Formate. Es gab die Lehrversammlung und es gab die interaktive Austauschversammlung, den normalen Gottesdienst. Beides gehört eigentlich dazu, das kann ich so entnehmen. Versammlung mit Lehre und Evangelisation und die Versammlung, in der wir uns gegenseitig mit dem Wort von Christus lehren, uns gegenseitig ermahnen und ermutigen, wie wir im Alltag dann damit leben, was wir damit machen. Das heißt, wir brauchen die Ergänzung zum Gottesdienst, wo dann erst so die Lehrveranstaltung stattfindet. Wir brauchen dann diese Ergänzung, wo wir miteinander uns gegenseitig lehren in aller Weisheit und ermahnen und ermutigen. Wir brauchen den Gottesdienst, natürlich auch mit Lobpreis. Auch davon schreibt Paulus gleich einen Satz weiter, dass er sagt, singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Auch das braucht diesen Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung. Aber die wichtige Ergänzung ist dann die Kleingruppe, in der wir gemeinsam Bibel lesen, in der wir uns gemeinsam aus der Bibel lehren und ermahnen. Und dazu haben wir Bibelgesprächskreise, Kleingruppen, Hauskreise, wo das stattfindet, wo das passiert. Ein besonderes Kennzeichen dieser Kleingruppen ist ein Wort oder sind ein paar Worte, die oft im Neuen Testament auftauchen in den Briefen, nämlich einander oder gegenseitig. Dies liest man oft über Gemeinde im Neuen Testament in den Briefen, gegenseitig einander. Wir lehren einander in Weisheit. Wir ermutigen einander, wir ermahnen einander. Wir achten aufeinander, das ist auch so ein Wort, was häufig vorkommt. Das heißt, da gibt es keinen Priester oder Lehrer, der drüber steht und der weiß, wie es geht und der die anderen belehrt, sondern Petrus schreibt davon, dass wir alle Priester sind. Es gibt nicht mehr diesen einen Priester, der es weiß und der weiß, wie die Bibel auszulegen ist und all die anderen sind dumm und Laien. Es gibt das Priestertum aller Gläubigen, sagt Paulus. Sagt Petrus, alle Gläubigen sind Priester und können gegenseitig sich priesterlich dienen. Und das ist ein Gedanke, der bereits im Alten Testament angelegt ist, nämlich bei Jeremia zum Beispiel, wo er über die Zeit des Heiligen Geistes schreibt oder prophezeit, wenn der Heilige Geist ausgegossen sein wird, dann sagt Jeremia, dann muss niemand mehr noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herrn kennen, denn alle werden mich kennen, alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Das ist jetzt kein Widerspruch, wenn er sagt, dann wird man nicht mehr lehren und ermahnen. Jeremia meint hier, es wird kein Gefälle mehr geben, dass da einer oben steht, der weiß, wie es geht, wie es richtig ist und die anderen sind, die empfangen, sondern gleich sein, es wird auf einer Ebene sein. Da wird es nicht einen Wissenden über vielen Unwissenden geben, über unmündigen Gläubigen, der sagen muss, wie es zu verstehen ist, was sie zu glauben, was sie zu tun haben. Jeremia sagt voraus, durch den Heiligen Geist werden alle in der Lage sein, Gott zu erkennen und Gottes Wort zu verstehen. Und das müssen wir sich mal reinziehen. Jeder Gläubige, der in einer Kleingruppe ist, Bibelgesprächskreis ist, kann das Wort Gottes verstehen durch den Heiligen Geist und ist in der Lage, anderen was zu sagen. Ich möchte euch Mut machen. Lebt das, was in euch drin ist. Der Heilige Geist gibt euch Erkenntnis. Dadurch können wir uns alle gegenseitig aus Gottes Wort lehren und ermahnen. Und wenn jetzt da vielleicht ein bisschen nervös, ja, kann das wirklich jeder. Paulus ist da erstaunlich entspannt. In die Philipper zum Beispiel schreibt er Kapitel 3. Und wenn es da jemand anders sieht bei euch, Gott wird es euch schon noch offenbaren. Also Paulus geht natürlich davon aus, dass da auch irrige Meinungen existieren, aber sagt, ich gehe davon aus, Gott wird es euch noch schenken, die Erkenntnis. Er ist also sehr entspannt in dieser Hinsicht. Natürlich gilt auch, was Paulus im Blick auf das prophetische Reden schreibt, prüft alles. Wir sind auch aufgefordert, gegenseitig zu prüfen. Stimmt das auch? Vom Wort Gottes her, vom Kontext, vom Zusammenhang, natürlich. Wie kann das konkret ausschauen? Indem man mutig, gegenseitig das praktiziert. Und dann möchte ich euch allen Mut machen, euch zu beteiligen in den Kleingruppen und mutig das zu sagen, was euch der Herr offenbart hat. Jeder Gläubige, jede Gläubige hat den Heiligen Geist. Jeder und jede hat Gott erkannt und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, jeder hört Gottes Stimme unmittelbar durch den Heiligen Geist und im Wort Gottes kann jeder die Stimme von Jesus hören, die Worte von Jesus hören. Das sind wir wieder bei uns im Stichwort, die Worte des Christus. Kann jeder von euch hören. Und wenn, was du gehört hast, gib weiter, sag es den anderen und ergänzt euch gegenseitig. Es gibt viele schöne Methoden, wie man gemeinsam Bibel lesen kann. Das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Ich möchte nur noch eine Methode erwähnen und euch vorstellen, die ich sehr gut finde, das ist Bibellesen nach Eva. Hat nichts mit der Eva von Adam zu tun, sondern Eva steht für Entdecken, Verstehen, Anwenden. Das finde ich eine schöne Abfolge, die man entweder für den ganzen Text machen kann oder für einzelne Textaussagen. Was steht da eigentlich? Entdecken. Und das, da gilt, 4, 6, 8, 10 Augen sehen mehr als 2 Augen. Also wenn ich alleine lese, entdecke ich weniger, als wenn wir zusammen hineinschauen und sagen, was entdecken wir hier gleich in diesem Text? Dann verstehen, was heißt das eigentlich? Gemeinsam verstehen wollen, was steht hier wirklich? Und dann anwenden, wie kann ich das jetzt ganz konkret in meinem Alltag, in unserem Alltag, in unserer Gemeinde anwenden? Ich werde diese Anleitung in der App posten, wenn ich die Predigt hochlade, dann könnt ihr euch dieses mal anschauen und vielleicht in der nächsten Kleingruppe mal anwenden und ausprobieren. Vor allem ganz wichtig, sucht euch eine Kleingruppe oder einen Bibelgesprächskreis, wenn ihr das noch nicht habt, ist wichtig. Und wer sagt, ja, ich weiß nicht, welche Kleingruppen es hier gibt, wo kann man da hingehen, sprecht mich an, ich helfe euch, eine Kleingruppe zu finden. Und wenn es nicht reicht, dann gründen wir halt noch 1 oder 2 Kleingruppen mehr. Also mir ist das ganz wichtiges Anliegen, dass wirklich jeder und jeder Gläubige eine Kleingruppe hat, wo er das lebt, was Paulus hier schreibt, dass wir uns gegenseitig ermahnen in aller Weisheit und lehren über das Wort des Christus. Und das kann, wie gesagt, durch die Leitung des Heiligen Geistes jeder von uns. Und das geschieht, damit Gottes Wort uns verändert, dass es uns stärkt, dass es uns Orientierung gibt in diesen turbulenten Zeiten und dass es uns Hoffnung gibt, dass wir Hoffnungsmenschen werden, die einen Unterschied machen in unserer Zeit. Amen.